SWR 2 Forum.
Ankunft der Epidemie. Was macht das Coronavirus mit Deutschland? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Seit kurzem ist klar, dass uns die Krankheit mit dem Namen Covid-19 erreicht hat. Seitdem gibt es von Tag zu Tag eine neue Lage. In 10 der 16 deutschen Länder wurde das Coronavirus nachgewiesen, darunter Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Mit Medikamenten ist Corona nicht zu besiegen, jedenfalls jetzt noch nicht. Und deshalb fragen sich alle, was kann ich tun, wie schlimm wird es werden, wie bleiben wir gesund, ich als Einzelner und die Gesellschaft als Ganzes. Was wir jetzt erleben, ist noch die Ruhe vor dem Sturm. Es ist eine Art Testlauf für das Gesundheitssystem, die Bürger, die Wirtschaft und die Politik. Und dazu diskutieren nun hier im SWR2-Forum Professor Dr. Roland Dörn vom RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Dr. Sabrina Heike-Kessler, sie ist Kommunikationsforscherin an der Universität Zürich. Volkhard Wildermuth, Wissenschaftsjournalist in Berlin, und Professor Dr. Andrew Ullmann, Mediziner und Bundestagsabgeordneter der FDP aus Würzburg, Obmann seiner Partei im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Herr Ullmann, heute hat die Bundesregierung die Mitglieder dieses Gesundheitsausschusses aktuell informiert. Wissen die mehr als wir?
Nein, die weiß im Augenblick nicht mehr wie wir. Die Zahlen der Bundesregierung werden auch sehr transparent behandelt. Wir werden regelmäßig über die Situation aufgeklärt, ähnlich wie die Presse aufgeklärt wird. Und ich kann nur sagen, die Informationen, die wir heute im Gesundheitsausschuss erhalten haben, sind die gleichen, wie in den Presseberichten ist. Und Herr Spahn hatte sogar am Samstag extra eine Telefonkonferenz für uns Obleute aus dem Bundestag gestaltet, wo er uns auf dem Laufenden hält.
Was tun Sie da im Gesundheitsausschuss in Sachen Corona? Sind Sie da eigentlich so wie wir jetzt hier passive Zuhörer oder können Sie auch aktiv in irgendeiner Weise dort eingreifen?
In der Regel läuft es ja so ab im Gesundheitsausschuss, dass von Seiten der Regierung ein Vortrag gehalten wird. Das ist jetzt keine Rede in dem Sinne, sondern ein Situationsbericht findet statt. Und anschließend stellen wir Fragen, die vielleicht uns gerade interessieren, wie die Abläufe aussehen. So läuft es regelmäßig in Ausschüssen. Da ist eine wirkliche Debatte und Diskussion anders als im Bundestag selbst.
Frau Kessler, wir wissen, dass wir im Umgang mit Menschen und mit unserer eigenen Hygiene etwas umsichtiger werden müssen. Wir lernen täglich dazu. Kommunikation, und dazu gehört auch die Gesundheitskommunikation, ihr Spezialgebiet, bedeutet, es kommt eh nur die Hälfte der Informationen an und die andere Hälfte ist das, was man sich dazu denkt. Wie gut funktioniert jetzt eigentlich die Aufklärung über das Coronavirus?
Hier muss man sagen, dass mit dem Coronavirus wir auch irgendwie einen Sprung in der Kommunikation gemacht haben, und zwar im positiven Sinne. Wir erleben das erste Mal beispielsweise von der Weltgesundheitsorganisation einen Kampf gegen Fake News beispielsweise. Wir erleben eine tägliche Pressekonferenz vom Roland-Koch-Institut, um transparent zu informieren. Wir haben Wissenschaftler, Epidemiologen, die transparent an die Bevölkerung kommunizieren. Das heißt, die Bevölkerung ist up to date, was die neuesten Entwicklungen angeht. Das hat positive wie negative Auswirkungen. Negativ ist beispielsweise, dass wir so eine News-Ticker-artige Kommunikation haben. Das heißt, jetzt 9 Menschen, die betroffen sind, oder 15 Menschen, die nun betroffen sind, oder jetzt sind auf einmal Kinder in Quarantäne. Ohne das einzuordnen, ist es wiederum kritisch. Wir brauchen die Qualitätsmedien und die brauchen etwas Zeit, um ordentlich gut zu arbeiten, um Dinge einzuordnen. Aber das machen die Qualitätsmedien und das können wir sehen, wenn wir verschiedene Parameter uns in der Wissenschaft angucken, wie so diese Kommunikation läuft, macht das eigentlich sehr gut.
Und das läuft in der Schweiz genauso gut wie in Deutschland?
Wenn wir uns die Qualitätsmedien angucken, dann ist das so.
Herr Wildermuth, ich höre immer wieder das Argument, wenn das Coronavirus mit einer Grippe vergleichbar ist, warum regt sich dann die Welt so auf? Haben Sie als Wissenschaftsjournalist darauf eine griffige Antwort?
Ja, es ist eben schlimmer als die Grippe, muss man einfach sagen. Es ist in vielerlei Hinsicht natürlich vergleichbar mit der Grippe. Es wird auch über Tröpfchen übertragen zum Beispiel. Es löst Symptome wie Lungenentzündungen aus und so weiter. Klar, da ist es vergleichbar. Aber wenn man sich anguckt, wie es sich verbreitet, das ist einfach flotter unterwegs als die Grippe. Das heißt, es erreicht mehr Menschen in kürzerer Zeit. Und das heißt auch, potenziell kommen mehr Kranke auf einmal ins Krankenhaus. Es ist dann aber auch so, dass das Virus, zumindest nach dem, was wir bisher sagen können, da muss man wirklich nach wie vor vorsichtig sein, dass es doch stärkere Krankheitssymptome auslösen kann. Nicht bei allen, die meisten werden es wirklich nur als Schnupfen erleben. Aber in Deutschland ist ein Viertel der Bevölkerung über 60, gehört damit zur Risikogruppe. Das sind also wirklich große Menschengruppen, die da potenziell gefährdet sind. Und das Coronavirus ist im Vergleich zur Grippe, selbst wenn man die niedrigsten Schätzungen nimmt, etwa viermal so gefährlich.
Wir haben da ja zwei Geschehen, die gleichzeitig ablaufen. Zum einen nämlich die Verbreitung des Virus und zum anderen die Krankheit und wie sie auf die Menschen wirkt. Wissen wir schon genug über die Krankheit oder sind wir noch am Anfang?
Na, ich denke, wir wissen schon eine ganze Menge über die Krankheit. Vor allem wissen wir, was zu tun ist. Es gibt natürlich noch keine spezifischen Medikamente. Das wird auch wirklich noch dauern. Da laufen im Moment in China 100 Studien. Die werden in den nächsten Wochen auch die ersten Ergebnisse liefern. Aber es ist ja klar, was man den Leuten, wenn sie wirklich schlimm erkranken, bieten. Man muss ihnen zum Beispiel Sauerstoff zuführen. Man muss sie generell stärken. Das sind Dinge, die können unsere Ärzte. Von daher wissen wir eigentlich genug über die Krankheit. Wir wissen, auf welchen Wegen sie sich verbreitet. Jeder Einzelne kann dazu beitragen. Die Niesetikette ist eine Sache, die immer wieder gesagt wird. Viel Hände waschen, das hilft wirklich und das kann jetzt jeder in seinen Alltag einbauen.
Die gesundheitlichen Risiken von Corona mögen mehr oder weniger überschaubar sein, aber die wirtschaftlichen Risiken sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Herr Dörn, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler. Lässt sich schon absehen, wie schlimm die Folgen der Epidemie für die Wirtschaft sein werden? Rechnen Sie, um im Bild zu bleiben, eher mit einem Schnupfen oder mit schweren Komplikationen?
Um es mal ganz ehrlich zu sagen, das kann man noch gar nicht genau feststellen. Aber man hat schon eine Vorstellung, über welche Kanäle sowas passiert. Das eine ist, Deutschland ist eine sehr außenwirtschaftorientierte Volkswirtschaft. Das heißt, wir werden sicherlich bei unseren Exporten einen Einbruch erleben. Wir werden doch einige Monate jetzt deutlich weniger in die asiatischen Länder beispielsweise exportieren. Aber selbst ja hier in Europa wird das schon in einigen Ländern weniger werden. Das zweite ist, Unternehmen sind international verflochten, was die Wertschöpfungsketten angeht. Also sie beziehen Zulieferungen aus China und wenn diese in China nicht produziert werden, dann fehlen sie hier und dann müssen eventuell Fabriken vorübergehend die Fertigung stilllegen. In Korea hat man das schon erlebt, hier bei uns bisher noch nicht, weil auch die Transportwege länger sind, aber das kann passieren. Und das Dritte, das ist ja, was auch gestern und vorgestern so beobachtet wurde, dass die Konsumenten reagieren. Also sie reagieren auf der einen Seite mit Hamsterkäufen, man bevorratet sich, aber auf der anderen Seite kann man auch feststellen, dass sie die Öffentlichkeit denn auch meiden, wenn es nicht notwendig ist. Also das werden Konzertveranstalter erleben, das werden aber auch die Warenhäuser erleben, dass man einfach weniger einkauft und das hat dann auch letztendlich wirtschaftliche Auswirkungen. Umsätze sinken, aber auch Unternehmen haben möglicherweise den Schwierigkeiten, ihre Waren noch zu finanzieren.
Der Gesundheitspolitiker der SPD, Karl Lauterbach, rechnet damit, dass wir die Folgen der heutigen Ansteckungen erst in 2 Wochen etwa spüren werden. Und was passiert dann? Also zum Beispiel in der Wirtschaft, Herr Dörn. Seit dem Ausbruch der Krankheit in China sind etliche Containerschiffe gestrichen worden. Wir reden da von weit über 2 Millionen Containern, deren Waren uns nicht erreichen. Und dann?
Das ist in der Tat so. Wir werden die Folgen erst jetzt im Laufe des März zum ersten Mal richtig vollständig sehen. Es gibt also einige Bereiche, da geht es schneller. Also im Flugverkehr, da gab es schon im Januar die ersten Einschränkungen. Aber was so Produktionswirkung angeht, was also auch das Ausbleiben von Lieferungen angeht, da werden wir in der Tat die vollen Folgen wahrscheinlich erst ab März sehen.
Ist eine solche, Frau Kessler, ein soziales Phänomen?
Eine solche ein soziales Phänomen sind, das kann ich nur von der Kommunikation her sagen. Und da ist es vielleicht so, dass mit einer Seuche immer auch irgendwie eine Sorge zumindest und wenn es schlimm kommt, auch eine Panik zusammenhängt. Und jede neue Bedrohung oder jede neue Seuche beispielsweise bekommt erstmal eine große individuelle Aufmerksamkeit. Das hat was mit persönlicher Risikowahrnehmung zu tun. Und jedes neue Risiko bekommt auch gleichzeitig eine große mediale Aufmerksamkeit. Deswegen ist es so, dass wir uns an die Grippe beispielsweise schon gewöhnt haben, obwohl es da viele Todesopfer gibt, haben wir jetzt eine neue Gefahr, wird die meistens sehr stark wahrgenommen und durch diese stetige Berichterstattung darüber noch stärker dargenommen. Und diese Unsicherheit macht natürlich was mit der Gesellschaft dann auch.
Wobei ich muss sagen, soziales Phänomen sind Seuchen auch noch aus einem anderen Grund. Denn was dieses Virus macht, das hängt ja nicht nur von der Biologie des Virus ab, sondern auch, wie die Gesellschaft darauf reagiert. In Wuhan sind die Todeszahlen sehr hoch, da sind die Krankenhäuser überlastet. Schon in anderen Bereichen Chinas sieht das viel besser aus. Die hatten Zeit, sich vorzubereiten. Also das ist eben nicht allein das Virus, das das macht, sondern es ist unsere Reaktion darauf, ob wir Quarantänemaßnahmen machen, ob wir eine vernünftige Krankenversorgung auf die Beine stellen.
Ja, und dazu kommt noch die Hysterie, die momentan herrscht, weil jeder denkt, er könne sich selbst mit Maßnahmen schützen, die man vielleicht aus Filmen her kennt, aber nicht unbedingt evidenzbasierte Schutzmaßnahmen ergreifen. Hier nenne ich gerne als Beispiel die Gesichtsmasken, die ausverkauft sind. Und die brauchen wir natürlich in den Krankenhäusern, um das Personal vor Infektionen zu schützen. Aber selbst wissen wir hier in der Bevölkerung, wird das gar keine Wirkung zeigen. Und da darf es auch eine vernünftige Kommunikation, dass man auch versteht, was dieser Virus alles verursachen kann.
Wir haben ja mit Staunen, vielleicht auch etwas Grusel, auf die drakonischen Maßnahmen in China geschaut. Es war weit, weit weg, so schien es. Trotz aller Anstrengungen konnte das Virus nicht daran gehindert werden, sich in der Welt zu verbreiten. Ist damit die Strategie der Isolierung, auch der Isolierung ganzer Städte, gescheitert? Und ist das der Grund, weshalb wir das hier in Deutschland wahrscheinlich nicht machen werden, Herr Ullmann?
Ich denke, man muss klar sehen, dass eine Epidemie wie mit dem Coronavirus, man nur eine Infektion oder die Infektionswelle verlangsamen kann. Man kann es sicherlich nicht verhindern. Die Beweise sind ja offensichtlich auch sowohl in Heinsberg wie auch in Norditalien wie auch in China. Und die Mediziner versuchen ja halt zu verhindern, dass die Coronavirus-Welle auf die Grippewelle drauffropft. Und dann haben wir sicherlich Versorgungsengpässe in den Krankenhäusern, in den Praxen. Und da bedarf es eigentlich einer vernünftigen Vorgehensweise, einer angemessenen Vorgehensweise. Und da ist es durchaus sinnvoll, Einzelmaßnahmen zu ergreifen, wie in Heinsberg, wo ein Kindergarten und eine Schule geschlossen werden.
Wobei ja das Beispiel China aber auch zeigt, dass man durchaus da Erfolge ja hat bei dem Verlangsamen. Also wir haben ja dort eine sehr hohe Konzentration eigentlich der beobachteten Fälle auf die Provinz Hubei.
Das ist richtig. Aber können Sie sich vorstellen, dass man beispielsweise Essen abriegelt oder Nordrhein-Westfalen?
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Man hat ja auch hier in Nordrhein-Westfalen gesehen, dass ja auch die Ausbreitung auch so schnell gelaufen ist, dass man dort auch keinen klaren Fokus mehr findet. Also ich hätte mir das noch vorstellen können, wenn man wirklich irgendwo einen klaren regionalen Fokus findet, dann kann man da sicherlich abriegeln und dann hat das auch vielleicht begrenzte Folgen, aber sobald das ja über die Fläche verteilt ist, kann man da eigentlich sinnvollerweise nichts mehr machen.
So eine Epidemie, sie betrifft ja nun alle Lebensbereiche und nicht nur die Gesundheit, sondern eben auch die Wirtschaft oder ganz allgemein unser Zusammenleben. Unser Staat ist da gefordert als Akteur, als Organisator und die Frage stellt sich jetzt schon, kann unser Staat das? Tut er das Richtige? Tut er es in angemessener Weise? Das ist eigentlich eine Frage, die jeder beantworten kann, ein Politiker genauso wie ein Betroffener. Aber fangen wir mit dem Politiker an, Herr Ullmann. Ist unser Staat ja vielleicht nicht perfekt, aber gut genug bei der Reaktion auf Corona?
Also ich muss schon sagen, dass eine perfekte Vorbereitung sicherlich anders ausgesehen hätte. Die Maßnahmen jedoch, die ergriffen worden sind, sind die richtigen. Nur ich hätte es gerne gesehen, dass Krisenmanagement im Vorfeld aufgegriffen wurde. Es ist ja nicht, dass wir seit 2 Wochen über Coronavirus Bescheid wissen. Das ging ja schon im Dezember in China los. Die Pandemiepläne, die existieren, sind auf eine Influenza-Welle vorbereitet, nicht auf Coronaviren. Und am Anfang gab es, so sinnvoll es auch vielleicht in der Situation auch war, wurden ja auch Masken, Schutzkleidung nach China geschickt. Und jetzt könnte es unter Umständen uns ereilen, dass diese Schutzkleidung auch fehlen. Und ich will jetzt nicht zu viel Kritik ausüben, weil der Herr Spahn macht eigentlich sehr vieles auch richtig. Nur in der Zusammenarbeit mit Wirtschaftspolitik fehlt mir einiges. Der Herr Altmaier hat ja lange nichts dazu gesagt. Und die Betroffenen, und da wird der Wirtschaftsexperte mir vielleicht auch zustimmen, betroffen werden die kleinen und mittelständischen Unternehmen sein und nicht die Konzerne. Die Konzerne haben ein bisschen mehr Reserve, aber die kleinen mittelständischen Unternehmen wird es natürlich schwer ereilen, wenn die die mit China eng zusammen kooperieren, sowohl in der Lieferketten wie auch in den Exporten. Und ein Punkt in der Versorgung, die wir überhaupt nicht bisher diskutiert haben, ist auch die Lieferengpässe bei Arzneimitteln. Denn die werden primär in der Region um Wuhan herum hergestellt. Und da werden wir auch in einigen Wochen auch dramatische Engpässe hier leider auch in Europa und in Deutschland erleben.
Stimmen Sie zu, Herr Dörn?
Ja, das ist sicherlich richtig, dass also kleine Unternehmen da weniger zuzusetzen haben. Allerdings, ich will auch noch einen anderen Bereich erleben, der sicherlich auch erwähnen, der auch sicherlich Schwierigkeiten haben wird. Das sind nämlich alle die, die auf einen sehr schnellen Warenumschlag angewiesen sind, damit sich also auch die Geschäfte refinanzieren, damit also halt eben auch die Waren bezahlt werden können, also beispielsweise auch im Einzelhandel. Da kann ich mir sogar vorstellen, dass der ein oder andere Große da Probleme haben wird, weil er einfach auf diesen raschen Umschlag angewiesen ist. Und wenn die Kunden einfach lieber mal eine Zeit lang zu Hause bleiben, dann könnte das natürlich auch Probleme auslösen.
Also ich habe den Eindruck, was die Vorbereitung betrifft, ist auf Regierungsebene viel gelaufen. Das ist aber nicht so richtig runtergesickert. Also wir haben jetzt in Berlin einen Patienten, der ist seit 2 Wochen offenbar schon ein bisschen angekränkelt und der hat versucht, sich testen zu lassen. Und das ist ihm einfach nicht gelungen, weil die Hausärzte darauf noch nicht eingestellt sind. Also ich habe den Eindruck, es gibt auf der Bundesebene alle möglichen Vorgaben. Man kann auf die Webseite des Robert-Koch-Instituts gehen, sich da im Detail durchlesen, wie das alles zu passieren hat. Aber das muss man eben auch machen. Und viele Ärzte haben das offenbar nicht als ihre Aufgabe gesehen. Und ich habe auch den Eindruck, viele Krankenhäuser beginnen jetzt erst, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das denn eigentlich organisieren kann. Also ich glaube, da hat es schon so eine gewisse Schlafphase gegeben, auch so ein Kommunikationsproblem, dass die Leute nicht wirklich gedacht haben, das kommt zu uns, sondern das war weit weg. Und obwohl das absehbar war, dass es hier uns auch betreffen wird, ist eben diese Information, die im Prinzip da war, nicht umgesetzt worden.
Frau Kessler, jetzt sind Sie gefragt als Kommunikationsforscherin. Es gibt ja nicht nur eine vertikale Kommunikation von oben nach unten, wo man Tipps und Hinweise weiterreicht und Informationen weitergibt, sondern es gibt eine horizontale, wo sich einfach die verschiedenen Akteure im Gesundheitssystem beispielsweise in den Behörden, in den Arztpraxen miteinander direkt und effizient abstimmen müssen. Läuft da offensichtlich läuft da vieles noch nicht so richtig rund. Kann das dann irgendwann rund laufen? Wir leben ja in einem relativ zersplitterten Staat, einem föderalen System. Wir haben viele, viele Leute mit vielen Zuständigkeiten. Ist das denkbar, dass die effizient irgendwann mal zu einem Ganzen zusammenfinden?
Das ist eine gute Frage in Bezug auf, wie läuft die Kommunikation eigentlich in der Medizin? Und hier zeigt sich auch, dass es sehr positiv ist beim Coronavirus. Wir haben Mediziner, die weltweit miteinander vernetzt sind und über verschiedene Plattformen miteinander kommunizieren. Und wir haben durch Social Media auch Plattformen, wo beispielsweise Betroffene miteinander kommunizieren können. Und wir aus China zum Beispiel Nachrichten bekommen, wie geht es den Betroffenen, und sind nicht mehr nur auf den Gatekeeper des Journalismus hier angewiesen. Was ich vielleicht noch sagen wollte in Bezug auf Engpässe von verschiedenen Gütern, ist auch hier die Kommunikation ganz, ganz wichtig, eben zu sagen, dass es jetzt nicht richtig ist, Dinge zu hamstern, weil dann kommt es erst recht zu irgendwelchen Engpässen. Und wir schützen nicht die Schwächsten in der Gesellschaft, wenn wir alle Schutzmasken wegkaufen und die irgendwann im schlimmsten Fall nicht mehr für die Kliniken da sind und doppelt und dreifach genutzt werden müssen.
Also ein Teil des Umgangs mit der Epidemie ist, dass wir als Bürger diesmal nicht einfach nur als Zuschauer und Kritiker gefordert sind und sagen, die von der Politik sollen mal machen, sondern hier ist jeder persönlich in irgendeiner Weise mit dabei, durch sein eigenes Verhalten.
Genau. Und das versuchen auch die Politik wie die verschiedenen Wissenschaftler zu kommunizieren, dass hier, und so einfach es klingt, Hygiene ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um die ganze Ausbreitung zu verlangsamen, damit wir nicht zu volle Krankenhäuser haben, sondern wenigstens das ein bisschen zeitlich hinauszögern kommen, im besten Falle bis dahin, bis ein Gegenmittel irgendwie verfügbar ist.
Aber vielleicht will ich noch da einbringen, dass neben der Kommunikation auch eine Überforderung der Kommunikation existiert. Ich habe gerade am Wochenende mit einer ärztlichen niedergelassenen Kollegin telefoniert, die den sogenannten Corona-Notdienst gefahren ist. Und sie hat gesagt, sie haben keine Schutzkittel, sie haben keine Masken und sollen Patienten auf Coronavirus testen. Und sie sagt, was mache ich dann, wenn ich einen Patienten habe, der doch positiv getestet worden ist? Dann muss ich für 14 Tage in Quarantäne und meine Praxis schließen. Also da gibt es sicherlich Defizite, auch von Seiten nicht wegen der Regierung, sondern eher vielleicht von kassenärztlichen Vereinigungen, wie mit den niedergelassenen Hausärzten umgegangen wird, um die Patienten besser auch zu versorgen. Wir sagen alle, Herr Spahn sagt das, RKI sagt das, bitte nicht in die Krankenhäuser fahren, bitte nicht in die Arztpraxis fahren, bitte ruft an und dann kommt vielleicht jemand vorbei und am Ende des Tages gefährden wir noch die ärztliche Versorgung dabei. Und das ist natürlich auch eine Überforderung, die vorhanden ist und noch nicht gut geregelt ist.
Also genau dieselbe Sorge hat mir auch gestern mein Hausarzt erzählt, als ich ihn zufälligerweise auf der Straße traf. Wie schütze ich mich vor dem Virus und was passiert, wenn ich selber krank werde? Dann muss ich ja den Laden dicht machen. Kann man die Patientenströme eigentlich teilen in Corona und nicht Corona? Ist das überhaupt möglich?
Also das wird ja versucht, indem man sagt, ruft an, damit der Arzt sich dann darauf einstellen kann. Und das kann man dann auf verschiedene Arten und Weisen regeln. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die jeweilige Praxis organisiert ist. Aber es gibt zum Beispiel den Vorschlag, dass man sagt, Corona-Verdachtsfälle, die machen wir ganz früh am Morgen oder ganz spät am Abend, damit die eben von den anderen Patienten erstmal getrennt sind. Dann muss man gucken, kann man irgendwo am Anfang im ersten Eingangsbereich vielleicht einfach einen Tisch aufstellen und den Abstrich machen. Man muss die ja nicht so komplett untersuchen, sondern man kann erstmal den Abstrich machen und dann sieht man weiter, die dann wieder nach Hause schicken, sagen, bleib zu Hause in der Quarantäne. Da ist aber wirklich jeder Arzt gefordert, auch sich diese Gedanken zu machen und sich zu überlegen, was mache ich und nicht so, wie ich es gehört habe, zu sagen, wie Sie haben Corona-Verdacht, dann kommen Sie in jedem Fall nicht. Das geht irgendwie nicht und tatsächlich sind ja auch die Kliniken gerade dabei, das zu machen. Das Virchow-Klinikum, großes Klinikum in Berlin, das geht jetzt, da nutzt jetzt so ein kleines Häuschen, das man im Grunde früher ignoriert hat, das steht so ein bisschen abseits. Da wird jetzt die Untersuchung gemacht, hat man ein Zelt davor gestellt, damit die Patienten ein bisschen geschützt sind. Da muss man ein bisschen improvisieren, aber das muss man dann auch wirklich angehen.
Aber das ist ja der Punkt mit der Kommunikation. Es müssen, sollten sich die Menschen melden, die Symptome haben und nicht die Patienten sich melden, die vielleicht gerade Straßenbahn gefahren sind und da hat jemand gehustet neben dieser Person, denn die Symptome oder die Übertragungswege sind identisch mit der Grippe und die Grippe ist momentan am Höhepunkt in dieser Saison und die Wahrscheinlichkeit, dass man eher eine Influenza diagnostiziert als Coronavirus, ist natürlich auch sehr hoch.
Ankunft der Epidemie. Was macht das Coronavirus mit Deutschland? Unser SWR2-Forum und es diskutieren Professor Dr. Roland Dörn vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, Dr. Sabrina Heike-Kessler, Kommunikationsforscherin an der Universität Zürich, Volkhard Wildermuth, Wissenschaftsjournalist in Berlin und Professor Dr. Andrew Ullmann, Mediziner und Bundestagsabgeordneter der FDP aus Würzburg. Nun sagt der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité, er rechnet damit, dass sich 70% der Menschen hier in Deutschland infizieren. Und das gilt dann wahrscheinlich auch für die Schweiz und andere europäische Länder. Die Frage sei nun, ob dies innerhalb von 2 Jahren oder in einem Jahr geschieht. Und je schneller sich die Epidemie ausbreite, umso eher sei das Gesundheitssystem überfordert. Lässt sich denn die Ausbreitung eines solchen Virus überhaupt verzögern? Wildermuth?
Ja, das hat ja Wuhan gezeigt. Da ist es in Wuhan selber nicht, aber für den Rest der Welt doch deutlich verzögert worden. Und das hat uns allen die Chance gegeben, was zu tun. Auch, dass jetzt in Nordrhein-Westfalen diese Quarantänemaßnahmen ergriffen werden. Natürlich bremst das Virus aus. Es wird es nicht völlig zum Erliegen bringen, diese Infektionsketten. Aber natürlich gewinnt man dadurch Zeit. Und wenn man große Veranstaltung absagt, hier in Berlin die internationale Tourismusbörse, dann hat man weniger Chancen, da hat das Virus weniger Chancen, sich auszubreiten. Das sind alles Dinge, die Sinn machen, die gemacht werden, auch wenn jeder selber eher zu Hause bleibt. Wie gesagt, ich sage es einfach nochmal, vernünftig Hände waschen, nicht nur drüber spülen, 20 Sekunden lang ordentlich schrubben. Das alles hilft dabei, da kann jeder sein kleines Stückchen dazu beitragen, nicht nur sich selbst zu schützen, sondern auch uns als Gesellschaft insgesamt.
Herr Ullmann, Sie erinnern sich ja noch an Ihre Tage, wo Sie als praktizierender Arzt unterwegs waren. Sind Sie da so optimistisch wie Herr Wildermuth?
Ich bin insoweit optimistisch, dass wir die Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen verlangsamen können. Ob wir jetzt tatsächlich, das ist auch nur eine Schätzung von Herrn Drosten, 60% der Bevölkerung sich irgendwann mal infizieren wird, sei dahingestellt. Es gibt ganz viele Modelle diesbezüglich. Aber ich wiederhole einfach noch einmal, die Symptome sind momentan sehr ähnlich wie bei der Grippe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Grippe zu diesem Zeitpunkt haben, ist größer. Und man muss überlegen, ob man diese Maßnahmen, die wir alle andenken, jedes Jahr wiederholen sollen, weil die Grippe selbst hat ja über 100.000 in Deutschland bisher ereilt und wir sprechen jetzt bisher dato heute, glaube ich, von 150 Infizierten in Deutschland. Das ist also von der Verhältnismäßigkeit her ein dramatischer Unterschied. Nichtsdestotrotz ist es extrem wichtig, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung zu minimieren. Und dazu gehört natürlich auch die Eigenhygiene, wie gerade auch gesagt worden ist, aber auch die Eigenverantwortung der Menschen, die möglicherweise Symptome haben und dann sagen, okay, ich gehe jetzt nicht zur Arbeit, um auch meine Mitarbeiter, auch Kollegen zu schützen. Wir haben ja manchmal so eine falsche Arbeitsethik, dass man trotz Fieber, trotz Halsschmerzen, trotz Gliederschmerzen noch zur Arbeit geht.
Die Stichworte Panik und Hysterie sind schon gefallen. Es gibt eine Berufsgruppe, die sich hauptberuflich damit beschäftigt, entweder panisch und hysterisch zu sein oder vollkommen grundlos optimistisch. Das sind die Aktienhändler, die Spekulanten. Nichts hasst die Börse so sehr wie Unsicherheit. Und eine Verzögerung des Krankheitsverlaufs bedeutet ja automatisch auch, dass man die Unsicherheit verlängert. Und die Unsicherheit für die Finanzmärkte, die Unsicherheit für die Wirtschaftsakteure. Herr Dörn, ist das überhaupt zumutbar für die armen Kerle da, die da an ihrem Computer sitzen und zocken?
Das weiß ich nicht. Wenn man mal jetzt die Aktienkurse auch während der Krise anguckt, dann verliert man auch so ein bisschen den Glauben darin, dass diese Aktienmärkte überhaupt wirklich nach vorne schauen können. Als die ersten Fälle in China auftreten und als dann das Auftreten in China auch schon massiv war, haben ja eigentlich die Aktienmärkte in Europa und auch in Amerika überhaupt nicht reagiert. Sie haben also neue Höchststände gefeiert. Und jetzt treten die ersten Fälle in Europa auf und jetzt kommen denn plötzlich also auch die Abschwünge auf den Aktienmärkten zustande.
Aber die waren ja radikal jetzt, die waren richtig
fett. Die waren radikal, aber das ist eigentlich wiederum das typische Verhalten von solchen Märkten. Also das war ja auch während der Finanzkrise, war das ja der Abschwung noch weitaus stärker oder auch zwischenzeitlich. Also wenn im Euroraum wieder ein Land unter Druck geraten ist. Da gab es ja dort also auch jeweils ganz radikale Abschwünge. Die Frage ist, wann also auch die Märkte dort sich wieder stabilisieren. Ich sehe nur wenig Möglichkeiten, wie man darauf einwirken kann. Also es anders als bei einem so einem Standard, wo man sagen, so einem standardmäßigen Konjunkturabschwung, wo denn ja auch die Politik sagen kann, ja, jetzt gehen die Zinsen runter, die stabilisieren das Ganze, jetzt nimmt der Staat Geld in die Hand und gibt es aus, der stabilisiert das Ganze jetzt. Da ist das ja in so einem Fall, wenn so ein Krankheitsphänomen da der Auslöser ist, ist das ja also auch schwierig, wie die Politik darauf stabilisierend auf die Märkte wirken soll.
Frau Kessler, wenn ich den Experten zuhöre, dann sagen die alle, es macht jetzt Sinn, auf Verzögerung zu setzen und dafür zu sorgen, dass die Epidemie sich langsam breit macht, sodass sie dann von unserem Gesundheitssystem beherrscht werden kann. Aber so eine lange Unsicherheit, das Leben mit dem Coronavirus, das ist ja etwas, was niemand sich wünschen kann. Die Leute wollen, wenn ein Problem auftaucht, dass es sofort gelöst wird. Sie wollen sich nicht daran gewöhnen, dass es einfach noch irgendwie 1-2 Jahre einen begleitet. Ist das überhaupt vermittelbar, dass man jetzt sagt, bitte sorgt dafür, dass wir jetzt eine ganze Zeit lang uns darauf einrichten müssen, dass wir immer wieder mal so Covid-19-Kranke haben?
Ja, mit Unsicherheit geht jeder irgendwie nicht so gerne um und wir wollen alle irgendwie gerne Sicherheit haben. Und überall, wo wissenschaftlich gesichertes Wissen fehlt, ist leider auch Platz für unbelegte Spekulationen. Das heißt, solange wir kein wissenschaftlich gesichertes Wissen haben, kommt es eben zu einer hohen Unsicherheit, einer steigenden Angst vor der Ansteckung oder einem Informationsbedarf, der eigentlich auch nicht gedeckt werden kann, egal wie schnell und wie viel die Medien kommunizieren. Das führt auch dazu, dass Menschen eigentlich sogar weniger kritisch mit Neuigkeiten umgehen, weil Hauptsache sie haben irgendwelches Wissen und das macht sie empfänglich für Falschnachrichten. Ja, und diese Empfänglichkeit wird dann zum Beispiel durch interessensgeleitete Akteure ausgenutzt, also durch Menschen, die Fake News verbreiten. Und das führt dazu, dass jetzt gerade auch zum Coronavirus viele Fake News grassieren.
Mit der Unsicherheit steigt auch die Unzufriedenheit. Also ich habe über WhatsApp auch schon so Nachrichten bekommen, wo jemand mir erklärt hat, dass das Coronavirus aus einem irgendeinem Institut ausgebrochen sei und mit Absicht hergestellt worden ist und dass da jetzt Leute ganz viel Geld mit verdienen und man denkt sich, um Gottes Willen, ich habe dich doch immer für einen vernünftigen Kerl gehalten. Aber dieser Druck, diese Unzufriedenheit, die Unsicherheit, dieses in der Luft hängen, das sorgt doch auch dafür, dass solche Verschwörungstheorien eigentlich einen guten Nährboden finden.
Auf jeden Fall. Das wird, wie gesagt, auch sehr ausgenutzt. Und zum Glück haben Institutionen wie die Weltgesundheitsorganisation beispielsweise direkt Kampagnen dagegen gemacht. Wir haben bei Ebola beispielsweise schon gehabt, dass viele Verschwörungstheorien kursieren. Und jetzt tun wir aber auch aktiv etwas dagegen. Wer tut noch aktiv etwas dagegen? Die Wissenschaftskommunikatoren, also die Wissenschaftsjournalisten. Leider gibt es davon gar nicht mehr so viele und die werden noch relativ schnell weggekürzt in Deutschland wie in der Schweiz. Aber wir sehen, wie wichtig das ist, gute Informationen transparent zu machen, verständlich darzustellen und auch gegen Fake News in der Kommunikation der traditionellen Medien vorzugehen.
Müsste das nicht noch plakativer geschehen? Also mit Plakaten an Litfaßsäulen, mit großer Werbung, mit Fernsehspots, mit all den kommunikativen Mitteln, die uns zur Verfügung stellen. Also nicht nur in solchen Sendungen wie dieser hier, wo wir einfach gepflegt ein Thema besprechen, sondern müsste man da nicht einfach sehr viel lauter auch werden?
Absolut, absolut. Ich muss sagen, in der Schweiz klappt das und funktioniert das gerade im Anlaufen sehr gut. Wir haben überall eine große Kampagne des Bundes quasi für die Hygiene und in allen öffentlichen Gebäuden beispielsweise hängen Plakate, wie man sich ordentlich die Hände wascht und was man alles machen kann, unter welchen Umständen gegen eine Schnellverbreitung.
Herr Ullmann, warum sind wir so zögerlich in der deutschen Politik, einfach hier eine offensive, ganz, ganz straffe Kampagne zu fahren?
Also ich kann ja nur zustimmen, wir brauchen dringend eine vernünftige und eine sehr, das Wort aggressiv will ich jetzt nicht so gerne in den Mund nehmen, aber
dürfen Sie ruhig.
Eine deutliche Kampagne starten. Ich finde, da sind wir noch sehr zögerlich. Es reicht nicht aus, auf Facebook, Twitter oder WhatsApp irgendwas zu kommunizieren auf irgendeine Homepage, sondern es gibt Menschen, die auch Zeitung lesen, es gibt Menschen, die auch Fernsehen, es gibt Menschen, die Radio hören. Und warum Wahlwerbung machen wir da ständig? Warum können wir da nicht Werbung schalten vom Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, um den Menschen zu erklären, worum geht es bei dieser Infektion? Was kann man persönlich dagegen machen? Wer ist besonders gefährdet? Was müssen diese Menschen machen? Und wenn du Symptome hast oder kommst aus einer Hotspot, wo da Ausbrüche existiert haben, was kannst du da machen? Und das fehlt mir eigentlich in der Kampagne. Das ist, was ich als Politiker auch explizit sage, da hat die Bundesregierung zu langsam reagiert.
Sollte sie schneller reagieren, ja?
Da mal einwerfen als Zeitungsleser. Heute Morgen bei uns in der Tagespresse zumindest war eine ganzseitige Anzeige der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geschaltet. Also es scheint heute ja doch auch was stattzufinden. Heute. Es ist auch interessant, wenn Sie mal auf die Internetseiten der Industrie- und Handelskammern gehen. Auch dort läuft inzwischen sehr viel Kommunikation auch an die Unternehmen. Wie ist dort zu reagieren? Also auf der einen Seite, wie ist zu reagieren, wenn in Ihrem Unternehmen Verdachtsfälle auftreten? Auf der anderen Seite aber auch, wie sieht das eigentlich arbeitsrechtlich letztendlich aus, was ja auch denn alles Folgeprobleme sind? Also wenn die Mutter zu Hause bleiben muss, weil der Kindergarten jetzt wegen eines Verdachtsfalls geschlossen ist, wie sieht eigentlich die arbeitsrechtliche Situation aus? Auch dort findet man inzwischen erstaunlich viel Aufklärung, auch bei den Industrie- und Handelskammern beispielsweise. Also ich denke schon, dass da einiges auch inzwischen in Gang gesetzt wurde, so als Beobachter von außen, der ja da mit diesem Bereich nicht so viel zu tun hat.
Die Bild-Zeitung hat kürzlich beobachtet, dass sich alle äußern, nur nicht Bundeskanzlerin Angela Merkel, während andere Regierungschefs anderer Länder da schon sehr viel engagierter sind. Ist das nun gut oder ist das schlecht, dass unsere Kanzlerin sich da mal wieder zurückhält?
Na, es gibt ja genügend andere, die sich zu Wort wählen und die das sehr kompetent tun. Und sie hat ja zusammen mit Herrn Seehofer schön vorgeführt, wie man auch ohne Händeschütteln vernünftig kommunizieren kann. Also ich glaube, wir brauchen da Angela Merkel nicht. Da gibt es jetzt in der Zwischenzeit genügend andere Akteure, die da aktiv sind.
Also ist Corona möglicherweise die Gelegenheit, sich daran zu gewöhnen, dass man auch ohne Merkel klarkommt? Das ist jetzt ein bisschen polemisch formuliert. Gut, das müssen Sie auch nicht.
Die deutsche Bevölkerung.
Ja.
Ich denke, dafür braucht man keine Kanzlerin oder Kanzler, um mit Coronavirus klarzukommen. Dazu braucht es einfach auch gute infektionsmedizinische Kompetenzen. Und das haben wir eigentlich im Robert-Koch-Institut. Da denke ich mir, das ist auch übrigens eine politische Forderung von mir, die sollten auch unabhängiger sein vom Bundesministerium für Gesundheit. Denn da sind gute Leute und die können uns da sicherlich helfen, mit dieser Epidemie auch zurechtzukommen.
In Berlin fällt die ITB aus. In Genf der Automobilsalon, in Frankreich gibt es jetzt keinen, in Paris keinen Halbmarathon, große Veranstaltungen sollen gemieden werden und so weiter und so fort. Es gibt einen Krisenstab in Berlin, der gibt Ratschläge, aber kann nicht wirklich Dinge anordnen, weil das die föderale Struktur unseres Landes nicht zulässt. Aber wenn das nun passiert, wenn jetzt Großveranstaltungen abgesagt werden, dann hat das ja auch eine Kettenreaktion auf alle möglichen, auf die Bahn, auf die Fluggesellschaften, jetzt schon sehr stark auf die Gastronomie, die Hotels. Das könnte noch relativ ungemütlich werden. Wie viel Corona verträgt denn sozusagen eine Gesellschaft, ohne vielleicht doch ein wenig panisch zu werden?
Ja, die Panik ist das eine.
Herr Wildermuth vielleicht.
Bitte. Ja, also die Panik ist das eine und das hat ja Dr. Kessler auch schon gesagt, das ist gerade das Unbekannte, was die Panik auslöst. Aber wir stehen jetzt wirklich am Anfang dieser Epidemie. Im Moment ist die Grippe tatsächlich viel dominanter, aber es spricht viel dafür, dass sich das ändern wird und dass dieses neue Coronavirus eben uns jetzt noch eine ganze Weile begleitet. Und wenn es dann da ist, dann wird man sich auch an vieles gewöhnen. Vieles, was jetzt noch ungewöhnlich ist, wird dann einfach zur Normalität werden, dass man sich vielleicht nicht mehr ständig um den Hals fällt. Das wird dann einfach der neue soziale Standard sein. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, wenn die Leute ein bisschen mehr Hände waschen, aber auch Sachen, dass man, wenn jetzt hier Hamsterkäufe sind, das ist jetzt wirklich, glaube ich, eine Reaktion, die in dieser Unsicherheit am Anfang ist, das wird sich alles wieder einpendeln und die Leute sind nicht dumm, die werden sich auch damit arrangieren und dann ihre Wege finden, in so einer Situation zurechtzukommen. Also ich mache mir da im Grunde gar nicht so viele Sorgen, weil tatsächlich unser Gesundheitssystem gut aufgestellt ist. Und wenn, wie das im Moment schon passiert, alles gemacht wird, um das ein bisschen auszubremsen, dann habe ich ein großes Vertrauen in unsere Kliniken und Ärzte, diejenigen, die es wirklich schlimm erwischt, dann auch wirklich vernünftig medizinisch versorgen zu können.
Herr Dörn, Sie hatten, glaube ich, am Anfang der Sendung ein wenig was gesagt über die kleinen und mittelständischen Unternehmen, also ein Handwerker, der jetzt 3, 4 oder 8 Arbeiter hat und plötzlich fallen da einige aus, sind in Quarantäne. Aus gutem Grund, dann muss er das Gehalt weiterzahlen, dann kann er aber seine Aufträge nicht mehr erledigen. Und wir hängen ja in Deutschland sehr, sehr stark von diesen kleinen Betrieben ab. Wird uns deshalb Corona vielleicht auch in besonderer Weise jetzt treffen,
wirtschaftlich? Ja, ich denke, man muss bei den wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona, muss man mal zwei Aspekte unterscheiden. Das eine ist, das sind die reinen Fallzahlen. Und da ist es in der Tat so, wenn es nur um diese reinen Fallzahlen geht, würden wir wahrscheinlich Corona hinterher in keiner Statistik sehen. Das Problem ist, dass die Reaktion darauf, also genau diese Maßnahmen, die den Ausbreitung des Virus verlangsamen sollen, weil sie ja doch die deutlich größeren Wirkungen hat. Also dann ist da ein Corona-Fall, aber es wird eine komplette Schule wird also erstmal unter Quarantäne gestellt, also oder es findet kein Unterricht statt, müssen Firmen, wo solche Fälle aufgetreten sind, das hat man ja bei dem ersten Fall in Deutschland bei Webasto gesehen, dann schließen die erstmal ihre Zentrale, es wird erstmal Homeoffice angeordnet, also diese Folgewirkungen sind ja sehr stark. Und da hätte ich jetzt wiederum nicht so unbedingt das Gefühl, dass da so diese kleinen Unternehmen so besonders betroffen sind, sondern das sind also eher denn auch die größere Organisation betreffen, weil da einfach die Wahrscheinlichkeit, dass in einem solchen großen Unternehmen jemand infiziert wird und dann halt eben die entsprechenden Folgereaktionen auftreten, ist ja deutlich größer, als dass einer von den 8 Arbeitern vor dem Handwerker dort also getroffen. Also von daher würde ich das mit diesen Kleinen über diese Schiene gar nicht so groß einschätzen. Das Problem, was die Kleinen haben, die haben die dünnere Kapitaldecke, die haben die geringeren Möglichkeiten sich zu verhalten, wenn jetzt von der Nachfrageseite her die Probleme auftreten. Also wenn die Kunden bei dem Autohändler halt eben nicht mehr kommen und keine Autos kaufen, weil sie also momentan zu Hause bleiben, was macht er dann? Wenn ich einfach die Waren vorfinanziert habe, habe sie im Geschäft stehen und es kommt keiner, der sie kauft. Also das sind, glaube ich, für diese kleineren, mittleren Unternehmen ist das die deutlich größere Gefahr.
Was passiert denn, wenn sich jetzt 1% angesteckt haben oder 5% oder 10% oder noch mehr? Das sind ja alles denkbare Szenarien. Gibt es dafür schon eine Vorsorge, Herr Ullmann?
Es gibt vom Robert-Koch-Institut einen Pandemieplan, das aber ursprünglich auf Influenza ausgerichtet ist. Und ich sehe durchaus trotz dieser Vorbereitung eine Versorgungsengpass in Zukunft, denn wenn jetzt 2% oder andersherum, wenn 20% dieser Patienten mit Coronavirus-Infektion schwere Verläufe haben und von den 20%, sprich ein Viertel, also 5%, beatmungspflichtig werden, dann werden wir sehr schnell, wenn jetzt auch parallel die Influenza noch nicht abgeflaut ist, sehr schnell zu Versorgungsengpässen kommen, denn die Intensivstationen sind auch nur in Deutschland begrenzt, sie sind nicht unbegrenzt zu führen.
Überlagern sich jetzt die Folgen von Corona mit einem Konjunkturzyklus, der langsam in eine Abwärtsbewegung geht, plus dem Handelskrieg der USA gegen den Rest der Welt? Befinden wir uns jetzt durch diese Krankheit undankbarerweise in einer noch schlimmeren Multikrisenlage?
Ja, man muss schon sagen, es kommt momentan dicke. Also wir haben ja schon seit 2 Jahren eigentlich die Entwicklung im internationalen Handel, dass dort also auch Kriege entfacht wurden, dass also Zölle erhoben werden auf Waren, dass dadurch der Außenhandel also auch weltweit eigentlich leidet. Also wir sehen ja, dass auch das Wachstum des Welthandels sich schon seit 2 Jahren drastisch verlangsamt hat. Man hat in Deutschland einen Aspekt, den Sie noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben ja hier so eine unserer Leitindustrien, also Leit mit T wird inzwischen zu einer Leit mit D-Industrie, nämlich die Automobilindustrie, die ja doch in einem sehr grundlegenden Wandel steht. Also alle Automobilhersteller haben eigentlich große Stellenkürzungen angekündigt. Sie haben müssen also erstmal sich auf die E-Mobilität umstellen, was also da sicherlich nicht so geräuschlos vonstatten geht. Und dann halt eben auch, dass wir doch einen relativ reifen Konjunkturzyklus hatten. Aber
also eine Gesellschaft,
man muss auch sagen,
in der Überforderung, ja, in gewisser Weise. Zum Schluss noch eine Frage, die mir noch auch am Herzen liegt. Wir haben ja am Anfang der Krise so ein paar rassistische Ausfälle gesehen, vor allem gegen Chinesen, die galten als Überträger des Virus. Mittlerweile steht in Griechenland 13.000 Menschen vor der Grenze und irgendwann wird jemand auf die Idee kommen, zu sagen, das sind alles Überträger des Coronavirus, weil wer kann deren Hygiene und deren Gesundheit schon überprüfen und jetzt wollen die alle nach Europa. Kann es sein, ist es wahrscheinlich, ist es beherrschbar, dass hier mit der Epidemie auch der Rassismus und so schlechte, üble, grundpopulistische oder nationalistische Gedanken sich wieder Raum machen? Was meinen Sie, Herr Ullmann? Ist das eine politische Gefahr?
Also ich sitze hier im Bundestag neben einer Partei in mittelbarer Nachbarschaft, die schwer erträglich ist und immer gerne relativ schnell über Migranten sprechen und diese als unser Problem für unser Land darstellen, ohne irgendwelche Fakten vernünftig zu verstehen oder uminterpretieren. Da bedarf es diese Kommunikation und klare Kommunikation, dass diese Migranten sicherlich nicht eine Gefahr für Corona oder für uns darstellen. Da sind andere Krankheiten möglicherweise, aber die sind jetzt nicht etwas, das die Bevölkerung gefährdet, sondern den einzelnen Migranten gefährdet, weil sie halt eine sehr schlechte Versorgung haben. Und das finde ich eigentlich sehr schade, dass wir jetzt so viele Jahre nach Nazi-Deutschland, dass dieses Gedankengut wieder Fuß fasst in unserer Bevölkerung.
Das ist soweit. An dieser Stelle muss ich Ihnen leider, Frau Kessler, das Wort abschneiden, weil uns die Zeit nun dummerweise zu Ende geht. Das war das SWR2-Forum zum Thema Ankunft der Epidemie. Was macht das Coronavirus mit Deutschland? Dazu diskutierten Professor Dr. Roland Dörn vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, Dr. Sabrina Heike-Kessler, Kommunikationsforscherin der Universität Zürich, Volkhard Wildermuth, er ist Wissenschaftsjournalist in Berlin, und Professor Dr. Andrew Ullmann, Mediziner und Bundestagsabgeordneter der FDP aus Würzburg. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm und Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion, die wir jetzt leider nicht ganz zu Ende führen konnten, aber die ja eh weiterläuft, auch hier in SWR 2.